Willkommen zu unserem Podcast Das F-Wort – Feminismus leicht erklärt. Ich bin Agnes Steffenson von der Sigmund Freud Privatuniversität in Linz.
Und ich bin Abena Karte-Pinner vom Frauenbüro der Stadt Linz.
Gemeinsam machen wir uns auf eine Reise und versuchen, Feminismus leicht zu erklären. Dafür haben wir unterschiedliche Gäste eingeladen und sprechen über unterschiedliche Perspektiven, über verschiedene Themen und freuen uns, wenn ihr uns begleitet.
Das F-Wort. Feminismus?
Leicht erklärt.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns bei unserem Podcast Das F-Wort Feminismus leicht erklärt heute wieder begleitet. Wir haben einen Special Guest heute, Eva Schobisberger, Frauenstadträtin der Stadt Linz. Hallo Eva.
Hallo.
Danke, dass du da bist. Magst du vielleicht gleich anfangen und dich vorstellen, wer du bist?
Ja, also mein Name ist Eva Schobisberger. Ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Linzer Stadtregierung unter anderem für Frauen zuständig. Also ich habe natürlich einen feministischen Zugang zu Frauenpolitik. Das ist die Frauenpolitik, sind auch meine politischen Wurzeln. Das ist das, was mich auch angetrieben hat, überhaupt politisch aktiv zu werden. Also ich war als Studentin im ÖH Frauenreferat und habe mich dann auch habe das Glück gehabt, dass ich bei meinen beruflichen Einstiegen als Studienassistentin am Institut für Frauen- und Geschlechterforschung arbeiten habe können und dann am Institut für Rechtsgeschichte dort für feministische Rechtswissenschaft in Wahrheit zu arbeiten. Es war natürlich für mich eine wunderbare Erfahrung. Ja, und so bin ich dann die Büroleiterin von meinem Vorgänger geworden und mittlerweile selbst Stadtregierungsmitglied.
Wir wollen ja mit unserem Podcast ganz vielen Menschen vermitteln, was Feminismus eigentlich ist, und haben jetzt schon in unterschiedlichsten Folgen festgestellt, dass es nicht den Feminismus gibt und dass es nicht einen Entweder-oder-Feminismus gibt, sondern vielleicht einen Sowohl-als-auch-Feminismus, und wollen alle unsere Gäste gleich zu Beginn einmal fragen, und deswegen gleich die Frage an dich: Was ist denn Feminismus für dich? Was ist denn deine persönliche Perspektive auf Feminismus? Was ist das eigentlich?
Feminismus bedeutet für mich der Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der alle Strömungen des Feminismus verbindet. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einen intersektionalen Feminismus vertreten und einfach tatsächlich breit hinschauen, wo Ungerechtigkeiten passieren und wie die unterschiedlichen Ausprägungen auch sind. Grundsätzlich bin ich wirklich der Meinung, es geht um den Kampf für eine gerechte Gesellschaft. Wir leben ja nach wie vor in einer Gesellschaft, die geprägt ist von einer massiven Schieflage zwischen den Geschlechtern. Also wenn man das verkürzt darstellt, sind Männer überall dort, wo es um Macht und Geld geht, und Frauen dort, wo es um Sorgearbeit geht, die ganz oft unbezahlt ist und noch viel öfter umgedankt ist. Das ist eine massive Schieflage, die zu enormen Problemen führt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Gewalt gegen Frauen an der Tagesordnung ist, wo diese Gewalt so weit eskaliert, dass Frauen getötet werden. Männer töten Frauen, weil sie entscheiden, das Leben dieser Frau auszulöschen. Ganz oft ist es in Trennungsphasen der Fall. Wenn die Frau entscheidet, sie möchte sich von dem Mann trennen, entscheidet er, wenn du nicht mit mir lebst, lebst du gar nicht mehr. Also wir haben ein enormes Problem mit Männergewalt, wir haben ein enormes Problem mit Gewalt gegen Frauen, und da müssen wir einfach etwas dagegen unternehmen, und das betrifft alle Bereiche in unserer Gesellschaft. Es geht einfach darum, diese Schieflage zu beseitigen.
Ich höre daraus, dass diese Beseitigung dieser massiven und auch tödlichen Schieflage für dich ein ganz, ganz starker Ansporn ist für deine Arbeit. Wenn ich jetzt kurz dich fragen darf, wenn du jetzt so über dein Leben reflektierst, gibt es einen Punkt bei dir, wo du gedacht hast, ja, das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich bin Feministin?
Wo hat das angefangen? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so einen Punkt gibt. Also das war schon ein Prozess, das war als Schülerin schon irgendwie das Feststellen, es sind nicht alle gleich. Und Ja, das betrifft natürlich auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, also, und vor allem, wie Frauen, junge Frauen auch in der Schule unterschiedlich behandelt werden. Und also das war, glaube ich, irgendwie so ein Prozess des Erkennens. Und für mich sicher ein Schlüsselerlebnisse waren dann auch an der Uni die Lehrveranstaltungen von Ursula Flossmann, die tatsächlich halt wirklich feministische Rechtsgeschichte in erster Linie unterrichtet hat und halt diese Ungerechtigkeiten über die Geschichte hinweg aufgerollt hat. Das war sicher so auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, da muss man auch was tun dagegen. Und so diese himmelschreiende Ungerechtigkeit zu erkennen, war für mich sicher ein Auslöser, mich politisch zu engagieren.
Ich stelle jetzt ein bisschen eine provokante Frage, weil alles, was du bis jetzt gesagt hast, da geht es eben ganz stark um diese Schieflage und darum, dass diese Schieflage beseitigt werden muss, dass Männer in Machtpositionen sind und Frauen kümmern sich um alles andere. Ja. Und also ich persönlich bin aber auch überzeugt davon, und ich glaube, das ist auch, das habe ich auch rausgehört, diese Idee, Feminismus ist das sich einsetzen für eine gerechtere Gesellschaft, bedeutet ja, dass das auch etwas ist, was allen was bringt. Ja. Und man könnte jetzt ganz provokant sagen, na, warum sollten sich jetzt Männer an einem feministischen Tun beteiligen, wenn sie dadurch Macht verlieren, wenn sie dadurch verlieren, dass die Frauen sich um sie kümmern, wenn sie dadurch verlieren, dass sie am Abend ein gutes Papi kriegen, bevor sie ins Bett gehen und so. Ja, also warum sollten sich Männer daran beteiligen? Warum ist Feminismus für uns alle wichtig und eben nicht nur, unter Anführungszeichen, für Frauen?
Ja, das ist sicher so, dass das für viele schwierig ist, der Gedanke, dass man halt irgendwie auch das eigene Leben vielleicht umstellen muss, wenn man nicht jemanden hat, der einen, braucht man nicht geschlechtergerecht formulieren, der einen rund um die Uhr versorgt, sämtliche Haushaltstätigkeiten und sonst wie private Organisationsarbeiten abnimmt.
Heißt ja nicht das, umsonst bemuttern. Ne?
Genau. Das ist natürlich für viele eine schwierige Vorstellung und das ist wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage, warum es so langwierig ist und warum es so schwierig ist, hier Veränderungsprozesse herbeizuführen. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass es am Ende des Tages, wenn man das alles gerecht verteilt, ein Gewinn für alle ist. Es ist, was Männer zum Beispiel gewinnen, ist, also in dieser Stereotypenrollenverteilung, meine ich jetzt natürlich, ist, dass sie eine Beziehung zu ihren Kindern gewinnen. Dass die Beziehung zu ihrer Frau vielleicht besser wird, wenn man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Aber gerade das mit den Kindern, das ist ja was, wo, das erzählen ja viele Männer, die irgendwie jüngere Männer, die vielleicht schon ein bisschen ein anderes Bewusstsein haben und sie von diesem tradierten Stereotypen-Rollenbild selbst auch schon ein bisschen emanzipiert haben, die darunter leiden, dass sie nicht in Karenz gehen können, weil das der Arbeitgeber halt irgendwie nicht versteht oder der gesellschaftliche Druck in der Bubble halt so ist, dass man nicht daheim bleibt bei den Kindern, wenn man das halt nicht tut, weil das ja eine Frauenaufgabe ist und so weiter. Also die leiden ja darunter. Und viele Männer in der Generation meiner Eltern, die fangen frühestens an, eine Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, wenn die erwachsen sind. Also sprich, wenn sie selbst in Pension sind und die kennen ihre Kinder ja gar nicht. Also das erlebt man manchmal dann auch in der Beobachtung, wenn die versuchen, das wieder gut zu machen und dafür viel für ihre Enkelkinder da sind. Das ist natürlich toll, wenn das passiert. Also ich glaube schon, dass es tatsächlich ein Gewinn für alle Beteiligten ist, wenn sich das ein bisschen anders verteilt. Und es ist auch die Macht hat Kehrseiten. Das ist so oft ein großer Pott an Verantwortung und Druck, den man da auch hat. Also das schadet vielleicht auch nicht, wenn man das auf mehr Schultern besser verteilen kann.
Ja, und da hast du einen sehr interessanten Punkt angesprochen, dass eben halt auch Macht mit sehr viel Druck und Ballast auch zu tun hat, nämlich auch das alles schultern zu müssen. Und immer die starke Person, der starke Mann zu sein und jetzt auf Emotionen nicht zu achten, was ja natürlich dann auch sehr stark dazu beiträgt, dass man glaubt, als Mann muss man seine Emotionen auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken, in einer gewalttätigen Form, wo ja dann wieder die ganze Gesellschaft und vor allem Frauen die Leidtragenden sind.
Genau, ja, natürlich, diese Stereotype in ihrer Gesamtausprägung führen natürlich auch zu solchen Dingen. Ja. Also, so, man, bei uns war das auch noch in meiner Kindheit, war der Spruch dann auch noch rassistisch. Also das war irgendwie, ein Indianer kennt kein Schmerz. Also ich hoffe, dass das ihr nicht mehr so kennt. Aber bei uns war das nur eher normal. Bei uns das führt jetzt nicht weiter aus. Ich glaube, dass das tatsächlich dazu führt, ich mein, das kennen wir ja auch, dass Männer oft massive psychische Probleme haben und enorme Scheu, diese behandeln zu lassen. Und weg jetzt von der eigenen Betroffenheit führen sie ja dazu, dass viele Männer, also wir reden da in Stereotypen, aber ich glaube, dass das jetzt da wichtig ist, um das Prinzip zu verstehen. Es ist im realen täglichen Leben natürlich eine Grauschattierung zwischen diesen Bereichen. Aber dass Männer eben nicht lernen, über Probleme, über Emotionen, über Empfindungen zu sprechen und oft halt den einzigen Ausweg sehen in einer Gewalttätigkeit, weil sie halt keinen Weg mehr finden, irgendwas zu besprechen oder zu diskutieren. Und das sind genau die Mechanismen, die eben dazu führen, dass Männer Gewalt ausüben gegen Frauen und untereinander, ja. Also da gibt es sehr, sehr viel, was da sich verändern muss.
Jetzt haben wir sehr viel über Männer gesprochen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Frauen. Es gibt ja durchaus auch Frauen, also die von sich behaupten, keine Feministinnen zu sein, auch an bestimmten Stellen. Und jetzt ist die Frage, die ich dir gern stellen würde, was antwortet man denn Frauen, die sagen, ich brauche keinen Feminismus, ich bin eh selbstbewusst genug oder ich mache mir das schon oder so? Ja? Also was würdest du da antworten?
Ja, also das hört man ja wirklich oft, aber ich glaube, dass das auch ganz normal ist, weil das immer das Einfachste ist, wenn man das erzählt oder das weiterträgt, was halt gerade die vorherrschende, also ich mache jetzt immer Anführungszeichen in die Luft, um klarzumachen, dass das natürlich auch da nicht die sturen Stereotype sind, sondern Graufärbungen dazwischen existieren. Aber es ist einfach immer am einfachsten, das zu reproduzieren, was vorherrschende Meinung ist und was vermeintlich oder tatsächlich gesellschaftliche Norm und Vorgabe ist. Und weil alles andere ist schon eine Auflehnung und ein Kampf dagegen, da eckt man wo an und ist mit Arbeit und Anstrengung verbunden. Und viele Frauen sind Feministinnen, aber wenn einer das nicht bewusst ist, weil sie vielleicht in der Form nicht darüber nachgedacht haben. Aber es gibt ja ganz wenig Menschen, die sagen, nein, ich möchte nicht für eine gerechtere Gesellschaft eintreten.
Habe ich noch nie gehört bis jetzt.
Eben. Zumindest nicht offiziell.
Ja, genau. Im Tun merkt man es dann.
Ja, genau.
Aber natürlich haben wir Phänomene wie eine Frauenministerin, die dann sagt, ich bin keine Feministin. Das ist schon schmerzhaft natürlich. Weil das darf man auch nicht vergessen, ohne den Kampf und also in anderen Ländern Europas tatsächlich haben Frauen diesen Kampf mit dem Leben bezahlt und weiter zurückgeschaut, auch bei uns. Ohne diesen Kampf vieler Frauen vor uns und FeministInnen, jetzt schließe ich die Männer, die sich dem Kampf angeschlossen haben, mit ein, würde es keine Frau an der Spitze der Politik irgendwo geben und schon gar nicht würde es eine Frauenministerin geben. Also wenn man in so einer Verantwortungsposition sitzt und sagt, ich bin keine Feministin, ist das eigentlich eine Frechheit.
Das Beispiel, was jetzt gerade angesprochen worden ist, so dass Frauen manchmal in gewissen Situationen sagen, ich bin keine Feministin, um eben halt auch sich nicht anzufeiden, unter Anführungszeichen, oder eben halt auch sich das Leben leichter zu machen, unter Anführungszeichen, weil es ja immer leichter ist, eben halt sich mit den Machtinhabenden, mit den machthabenden Personen zu identifizieren, als wie mit den Personen, die eben halt gerade an dem eben halt etwas verändern wollen. Das ist auch ein Prozess, glaube ich, wo jede Person dann für sich daran arbeiten muss. Und so wie es du gesagt hast, ist es eben halt auch mit sehr viel Anstrengung verbunden.
Das ist so. Aber das Gute ist, an einer, wenn man feministische Frauenpolitik betreibt, hat man ja immer ein Ziel vor Augen, nämlich dass am Ende des Tages die Welt sich so verändert hat, dass man überflüssig wird, das heißt gar keine Anstrengungen mehr hat.
Yes, that would be the dream. Und dafür arbeiten wir.
Genau.
Und ja, das ist ein schöner Punkt eben, dass wir daran arbeiten, eine Gesellschaft zu erschaffen, wo wir alle einfach sein dürfen und wir unsere Potenziale entfalten können. Und in diesem Kampf, in diesen Anstrengungen, braucht es halt einfach Räume, wo wir auch unsere Energie tanken können, wo wir sein dürfen, wo wir ganz viel Kraft schöpfen, wo Schwesterlichkeit, Sisterhood gelebt wird. Welche Räume sind das für dich, wo du wieder deine Energie auftankst? Weil ich glaube, du brauchst ganz viel Energie für deine Arbeit, damit du das vorantreiben kannst.
Naja, natürlich dann in die Familie oder halt der Freundeskreis, die kleine Wohlfühlbubble, die, wo man halt so ist. Oder also jetzt so Räume, Gespräche wie jetzt mit euch, das ist natürlich auch was, wo man, wenn man wieder sich besinnt, was tut man eigentlich und dann draufkommt, wie wichtig das ist und was man trotzdem auch alles erreicht, das sind natürlich auch so Kraftorte, wo man gestärkt dann wieder rausgeht.
Ja, und gleichzeitig, also ich kann jetzt nur aus meinem privaten Umfeld ein bisschen berichten, gleichzeitig, ich würde manchmal gern Pause machen. Also ich hätte gern manchmal gern diese Momente, wo ich einfach sage, okay, auf das reagiere ich jetzt einfach nicht. Ja? Und das, ich finde, so, also das hat schon was sehr Anstrengendes. Ne? Also gerade, weil du jetzt vorher auch die Familie erwähnt hast, ne? Da gibt es ja die Familie, die man sich vielleicht ein bisschen mehr aussucht und dann gibt es so die Familie, die man sich ein bisschen weniger aussucht, die halt einfach da ist und wo man dann vielleicht sitzt und dann kommt halt irgendeine Bemerkung, ich weiß es nicht, der Klassiker ist natürlich über das Geschlecht inklusive Sprechen und Schreiben und wie anstrengend. Und ich denke mir dann manchmal, mein Gott, na, würde ich jetzt gern Pause machen und dann immer, na, ist nicht. Okay, dann gehen wir halt hinein in diese Konfrontation. Also ich finde, es hat schon was sehr Anstrengendes. Und ich habe das, was ich so... weil ich dich vorher gefragt habe, auch in Bezug auf wie geht man denn mit den Frauen um, die letztlich auch die Solidarität mit dem Feminismus ein Stück weit verweigern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es eine Zeit lang sehr auch gern gesehen war, Feministin zu sein. Also dass das schon auch eine Zeit gegeben hat, wo das etwas zumindest ein Stück weit positiv konnotiert, weil ich sehe dich jetzt gerade so ein bisschen den Kopf zweifelnd schütteln. Vielleicht ist das auch so eine Verklärung, die ich so in der Vergangenheit habe. Ich habe nur das Gefühl, dass so, also gerade jetzt es so besonders schwierig ist. Also dass es gerade jetzt einfach so besonders herausfordernd ist, zu seinen eigenen feministischen Grundhaltungen zu stehen. Und dass das Augenrollen schneller kommt, als es vielleicht noch vor, sage ich jetzt einmal, 10 Jahren oder so war. Also vielleicht aber verkläre ich da auch die Vergangenheit. Aber wie ist da dein Eindruck dazu?
Ja, gemischt. Also grundsätzlich würde ich das schon unterschreiben. Aber ich glaube, dass in der Vergangenheit auch nicht grundsätzlich besser war. Es war vielleicht in meiner Bubble besser, aber so grundsätzlich glaube ich auch nicht. Also das, den Eindruck, den ich habe, ist, dass wir einen massiven Backlash erleben. Das ist schon tatsächlich so. Das hat verstärkt, also ich bin mir nicht sicher, ob es durch Corona entstanden ist oder ob diese Zeit einfach nur was zutage gefördert hat, was eh immer ein bisschen versteckt, aber immer da war. Also ich meine jetzt, dass das wieder ganz selbstverständlich war plötzlich, dass Homeschooling, Frauen dafür verantwortlich sind und das ganz automatisch die Verantwortung auch dafür übernommen haben. Dass sie ganz am Anfang, wie die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Kinderbildungseinrichtungen geschlossen waren, dass ganz selbstverständlich die Frauen waren, die sich um die Kinder gekümmert haben, die eben dann auch Homeschooling mit den Kindern gemacht haben. Und ganz egal, ob sie selber auch Homeoffice erledigen haben müssen und wo aber das dann irgendwie ganz automatisch war, dass die Homeoffice des Mannes das Wichtige war, wo der ungestört dann im mit geschlossener Tür irgendwo in einem separierten Raum war und Frauen Homeoffice jetzt im Wirbel neben Homeschooling und neben Kochen, Haushalt und alles Mögliche ihre eigene Arbeit noch gemacht haben. Also natürlich auch wieder nicht jede Frau betroffen, aber sehr viele Frauen. Aber um dieses Selbstverständnis war mein Eindruck, hat sich schon durchgezogen. Und das ist auch was dann ganz schnell wieder sich verfestigt und bleibt. Also ich habe ja den Eindruck, dass auch wenn die Pandemie jetzt so auf der gesundheitlichen Ebene verflüchtigt hat sie sich nicht, aber halt bedeutend entschärft hat, glaube ich nicht, dass das für diesen Bereich auch gilt. Also da glaube ich, dass das, was sich da verschlechtert hat und wo wir eben diesen Backlash erleben, dass das nachhaltig da ist. Und auch, ich fürchte, noch eine Weile bleiben wird, bis sich das wieder verändert. Also man sieht schon, dass Fortschritte, die wir machen, mitunter sehr fragil sind. Und dass es tatsächlich ein täglicher Kampf ist und weiter daran arbeiten bedarf, dass nicht wieder noch weiter zurückfällt, sondern sie auch deutlich verbessert. Aber ich bin da sehr optimistisch und zuversichtlich, dass es das tut, weil das, was man auf der anderen Seite gerade wahrnehmen kann, zumindest hat mich das jetzt doch in der Berichterstattung der letzten Tage, also wir in den feministischen Bubbles, weil da sind sich glaube ich auch alle einig, haben die Dramatik, die rund um die Femizide da ist, ja schon lang am Schirm und sprechen lang darüber schon und bemühen uns, das darzustellen als tatsächlich gesellschaftlich strukturelles Problem. Medial war bis vor kurzem die Norm, dass man, jetzt mache ich wieder Anführungszeichen mit den Händen in die Luft, die man natürlich nicht hören kann, dass man geredet hat von Familientragödien, von Familiendramen oder ganz schlimm auch erweiterter Suizid. Was soll denn das heißen? Erweiterter Suizid, was ist der Selbstmord erweitert? Also da geht ein Mord voran. Ja? Die Entscheidung, ein fremdes, ein anderes Leben, das Leben der Frau auszulöschen.
Aber Entschuldigung,
dass das ich meine ich, ja. Entschuldige, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt, weil ich lande immer wieder bei den Femiziden. Weil ich wirklich glaube, dass das tragischste Problem ist. Aber das, was ich sagen will, ist, da hat sich was verändert. Also die Berichterstattung in den letzten Wochen in federführenden Medien spricht von Femiziden und sagt endlich das, was Sache ist, nämlich, dass wir ein gesellschaftlich strukturelles Problem haben. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass sich das durchzieht. Ob das jetzt der ORF ist oder führende Tageszeitungen, da hat sie mit, würde ich sagen, beginnend Herbst 2023 tatsächlich was verändert.
Ich wollte nur kurz ergänzen, ne, bei dem erweiterten Suizid, nur zu diesem Begriff, da steckt ja wieder drinnen, dass die Frau eigentlich Eigentum des Mannes
genau.
ist. Ne? Also dass man einfach das weitere Eigentum und die Kinder sowieso, ne? Also das Eigentum des Mannes, dass er sich umbringt und die Dinge, die ihm gehören. Ne? Also da steckt in diesem Begriff drinnen.
Genau, das eigene Leben auslöschen und das, was halt so rundum auch noch in seiner Entscheidungsgewalt ist.
Ja, ja. Ganz genau.
Also es ist eine Katastrophe. Aber wie gesagt, da nehme ich eine Veränderung wahr. Und das, glaube ich, passiert schon. So hart auch das erkämpft war jetzt von vielen, vielen FeministInnen in dem Fall. Aber es passiert, es ist eine Veränderung da und die ist dringend notwendig, dass man nämlich das Problem auch endlich beseitigen können. Weil wenn wir nicht einmal darüber reden können, was Sache ist, nämlich dass wir ein Problem mit Männergewalt haben, werden wir es schwer in den Griff kriegen.
Und bitte, entschuldige, ich hänge noch so an den Begrifflichkeiten, weil mir das jetzt gerade so bewusst wird, was die eigentlich implizieren, ja. Auch der Begriff Beziehungstragödie, ne? das ist auch so ein Begriff, als wäre das von irgendwo gekommen. Ne? Also als wäre das etwas, was halt leider passiert ist. Ja? Gerade das nicht Beziehungsunfall oder so. Ja? Also ich finde das total wichtig, ja, dass es da offensichtlich tatsächlich auch eine Entwicklung gibt in der Bezeichnung. Ja? Also und dass ein Bewusstsein stattfindet oder ein Bewusstsein kommt in Bezug auf die Verwendung von Begrifflichkeiten, dass das so extrem wichtig ist. Ja.
Weil Sprache halt einfach auch unsere Wirklichkeit darlegt und es ist ganz wichtig, die Sachen eben halt auch beim Namen zu benennen. Es ist schön, dass du da eine positive Veränderung eben halt siehst mit beginnend Herbst 2023 und es freut mich mega, dass wir in einem weiteren Podcast, in einer weiteren Podcast-Session mit dir genau uns diese Meilensteine eben halt auch in der Frauenpolitik anschauen werden. Und wenn wir gerade bei dem Punkt sind, so, wo gibt es gute Veränderungen, wo haben wir Sachen geschafft, wollen wir mal zu einer Rubrik gehen, die uns sehr gefällt, weil wir Frauen oder ich persönlich manchmal das Gefühl habe, wir sagen zu wenig oder zu selten, was wir verdammt gut können und wir können vieles sehr gut. Deswegen haben wir eine Rubrik eingeführt, so, das klingt mir gut. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal ein paar Vorschläge, damit du dich ein bisschen eingrooven kannst. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn du sagst, was du besonders gut kannst. Ich fange an.
Okay.
Ja? Bist gespannt?
Ich bin total gespannt.
Mittlerweile müsstest du ja wissen, was ich schon verdammt gut kann, nämlich reden. Es macht mir auch Spaß.
Du kannst auch gut lachen.
Ja, das kann ich gut.
Ah ja, das kannst du so super.
Ja.
Das ist immer richtig ansteckend. Ja,
genau. Ich wünschte, ich würde dafür bezahlt werden.
Ich würde das fair finden.
Ja, super. Also Wünsche äußern kann ich auch gut. Was kannst du gut, Agnes?
Ich kann ganz besonders gut so tun, als wäre ich total selbstbewusst, obwohl ich total unsicher bin. Das weiß ich mittlerweile, dass ich das gut kann. Das ist nämlich spannend, wenn man das als Rückmeldung bekommt. Ja? Wenn man dann manchmal so die Rückmeldung bekommt, dass man so, du hast das so super und so selbstbewusst gemacht. Und immer, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie Aber nein, also, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das weiß, weil dann kann man auch darauf vertrauen, dass in Situationen, wo man dann vielleicht unsicher ist, dass das vielleicht die anderen dann gar nicht so merken. Und das finde ich wichtig und gut.
Das ist super wichtig. Vor allem, ich glaube, so gehen ganz viele Typen durch die Welt.
Ja. Also das ist sehr gescheit, wenn man das kann.
Ja, ich glaube, problematisch ist, wenn man super selbstbewusst ist und vergisst, dass man hin und wieder unsicher ist. Also ich glaube, es ist schon gut, auch zu spüren, dass man manchmal vielleicht ein bisschen unsicher ist, ja.
Reflexion ist das Stichwort. Eva, magst du vielleicht mit uns was teilen? Was kannst du besonders gut?
Ich kann gut Socken stricken.
Nice. Und auch bei den Fersen, also weil ich stricke ja selbst auch.
Ja.
Voll gut.
Ja, ich mache gerne mal einen Workshop.
Ja, bitte. Müssen wir sie austauschen?
Socken stricken für Feministinnen.
Ja, zum Beispiel.
Feministisches Sockenstricken.
Feministischer Strickkreis.
Yes. Was macht denn dann feministisch, wenn wir über feministische Dinge sprechen?
Ja,
okay, während dem Stricken.
Genau. Also eigentlich hätte ich mir ein Strickzeug mitnehmen können, weil ich finde, man kann super stricken mit dem Reden.
Ja.
Aber ich finde das sehr lustig. Ich habe nämlich gestern, ich häkle nämlich sehr gern, und habe gestern am Abend dann so ein bisschen vor mich hingehäkelt und habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht meine Häkelsachen mitnehmen soll, weil das irgendwie so, aber das ist dann wieder blöd, weil man dann duscht mal wieder irgendwo an und dann muss die arme Maria, die unsere Schneidearbeit hier erledigt, muss dann unsere Häkel- und Strickgeräusche rausschneiden. Das ist dann vielleicht ein bisschen ungünstig.
Vielleicht machen wir mal eine Special Edition und schauen sie mal an,
wie das funktioniert, genau. Wir haben ja noch eine zweite Rubrik.
Guilty Pleasures.
Da sagen wir gerne Dinge, die wir machen, als Feministinnen in dem Fall, als Feministinnen, und die man vielleicht gar nicht so in erster Linie mit Feministinnen verbinden würde. Also wir hatten schon so spannende Dinge wie, dass wir gerne rosa mögen, dass wir uns gerne Nägel lackieren, dass wir gerne High Heels tragen, dass ich nur Kleider trage und so.
Und dass du sogar Sport-High Heels hast.
Wirklich?
Nein, ich hab High Heels
sehen.
Nein, ich habe High Heels, die quietschen beim Gehen. Und da sage ich immer, das sind meine Sport-High Heels.
Ah, okay.
Wir quietschen so wie die Sportschuhe. Genau. Und ich kann gerne auch anfangen. Ich bin Feministin und ich finde einfach Babys super fein. Ich mag Babys. Ich könnte ständig, also wenn ich Babys sehe, dann werde ich so richtig.
Ja, aber das ist doch normal. Also ich hoffe, dass jede und jeder Babys mag. Also ich traue mir zu behaupten, unsere nicht-feministische Frauenministerin wird Babys mögen. Hoffe ich.
Ich muss dem widersprechen.
Also ich weiß es nicht, ich hoffe es.
Also jetzt nicht der Frauenministerin, aber ich mag nicht alle Babys.
Nein, alle eh nicht, aber so grundsätzlich.
Nein, aber vielleicht füge ich noch hinzu, ich finde auch, dass Mami eines der schönsten Worte überhaupt ist. Ich werde gerne Mami genannt, also von meinen Kindern.
Das war jetzt, glaube ich, eine wichtige Ergänzung.
Von wem wirst du vielleicht sonst noch Mami genannt?
Manchmal von meinen Studierenden. Also hin und wieder passiert das, ja. Ja. Also ganz selten.
Ihr habt ja auch Psychologie, gell?
Psychologie und Psychotherapiewissenschaft, mhm. Ja.
Interessant.
Aber es sind die Psychotherapiewissenschaftsstudierenden, die wenn dann Mami. Okay, wir gehen da jetzt nicht ins Detail. Ich lasse einfach dich mal deine Guilty Pleasures rauswerfen und versuch wieder die Kurve zu kriegen hier.
Nein, also ich finde das super charmant. Also ich bin Feministin und ich mache mir voll gern Gedanken, welche Outfits ich trage. Und vor allem alles durchgestylt, was trage ich, wie setze ich das zusammen, an welchem Tag trage ich das und vor allem zu welchen Meetings, weil ich will ja auch immer ein Statement damit abgeben, welche Räume betrete ich, welche Vibes will ich. Also ich mache mir da wirklich voll viele Gedanken und es macht mir irrsinnig viel Spaß.
Fan. Mhm. Eva, jetzt ist es soweit.
Ich bin Feministin und ich trage gern Lippenstift.
Und er steht dir auch besonders
Danke.
Gut.
Danke.
Yes.
Aber ist das, der passt zu deinem Stirnband und zu deinem Schal?
Ja, also ich mache mir nicht so viel Gedanken über, oder nicht ja, so gern ja, Gedanken ja, ja. über Outfit und Zusammenstellung, darum habe ich immer denselben Lippenstift.
Ah, okay.
Ah, kaufst du dann deine Outfits passend zu dem Lippenstift oder ist das ein Zufall?
Das ist Zufall. Mhm. Aber es ist ein Lippenstift, wo ich glaube, wo einfach viel dazu passt und darum wirkt es ein bisschen so, hoffe ich zumindest.
Steht ja verdammt gut. Wenn wir schon bei den Komplimenten sind, ich bin Feministin und ich gebe mir irrsinnig gern selber Komplimente und höre auch sehr gern Komplimente. Ich stehe jeden Tag vorm Spiegel und sage, Abena, du bist amazing, du schaust verdammt gut aus.
Das ist super, das glaube ich, das werde ich jetzt nachmachen. Ich glaube, das macht was mit dem Selbstbewusstsein.
Na, es gibt ja diese Superwoman-Haltung, Superheldinnen-Haltung, ne? Dass man so, also wenn man 5 Minuten lang so steht, in dieser das Superheldinnen, so ja, das so stehen, genau, das ist Beine breit, Arme in die Hüften gestützt, Kopf nach oben, Brust raus und so wie halt Superman oder auch Superwoman gerne steht und wirklich sich richtig super fühlen. Das ist so diese Superheldinnenhaltung. Wenn man 5 Minuten in dieser Haltung vor einer besonders schwierigen Aufgabe steht, dann bewältigt man die Aufgabe leichter, als wenn man das nicht macht. Ich weiß nicht genau, wie Sie das beforscht haben, aber ich finde das fein. Wenn ich irgendwie einen Vortrag halten muss oder so, oder irgendwie auch ein Gespräch vor mir habe, das vielleicht ein bisschen schwierig ist, dann mache ich das tatsächlich und man fühlt sich einfach stärker. Ja. Und Abena, du schaust übrigens heute ganz besonders toll aus.
Ja.
Dankeschön, ich mache gerade die Superwoman-Pose. Hast du noch ein Guilty Pleasure für uns, liebe Eva?
Naja, das mit dem Sockenstricken habe ich auch schon verraten. Ich habe gerade nichts parat.
Nein, ist voll okay.
Aber ich habe bestimmt noch viele.
Wir freuen uns einfach auf die weiteren Guilty Pleasures bei unserer nächsten Session, die wir dann mit dir haben werden. Ja. Danke, dass du da warst heute mit uns und vor allem uns einen Einblick gegeben hast. Wir nehmen uns ganz viel mit. Ich nehme mir mit deine Motivation zu deiner feministischen Denkweise und vor allem auch deine Motivation, eine gerechtere Gesellschaft herzubringen und vor allem auch die Denkweise, die du damit verbindest und vor allem, so wie es du am Anfang gesagt hast, dieser kleinste gemeinsame Nenner. Ich glaube, dass es voll wichtig ist und das ist eines der Punkte, was ich mitnehme, dass wir, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die so viele unterschiedliche Menschen hat, und das darf sein, dass wir da immer wieder drüber nachdenken, okay, was haben wir gemeinsam, und dieses Gemeinsame nicht vergessen und nicht aus den Augen lassen. Danke für diesen Punkt, das nehme ich mir mit.
Und ich nehme mir ganz viel mit, zwei Dinge ganz besonders. Das eine, du hast über die Bedeutung einer spezifischen Lehrperson auch gesprochen für deine feministische Entwicklung. Diese Person gibt es in meinem Leben auch. Sie wird auch Gast sein bei unserem Podcast. Und da nehme ich für mich mit, wie wichtig es ist, Multiplikatorin zu sein. Also als Frau auch immer wieder an allen möglichen Stellen Dinge weiterzugeben. Und ganz besonders, wenn man in der Lehre tätig ist, ganz besonders, wenn man mit Heranwachsenden, mit Studierenden arbeitet, dass da auch diese Grundhaltungen zu vermitteln und anzubieten, das ist das eine. Und das zweite ist etwas, was mir immer wieder aufs Neue bewusst wird, nämlich die Bedeutung der Sprache. Also auch wie Sprache in den Medien verwendet wird und was sie damit Unterschiedliches bezeichnet. Du hast vorher gesagt, Sprache legt Wirklichkeit dar, ne? Und das ist aber auch, Sprache schafft auch Wirklichkeit. Ja, ne? Sie zeigt sie nicht nur, sondern sie schafft sie auch. Und wenn wir bestimmte Aspekte auf eine bestimmte Art und Weise bezeichnen, dann machen wir etwas mit diesem Aspekt. Und ich finde, das war sehr deutlich auch zu sehen bei diesen Begrifflichkeiten rund um Femizide, Beziehungstragödie, Familiendrama, erweiterter Suizid. Ich finde, das war ganz wichtig, da auch nochmal hinzuschauen, welche Botschaften schicken wir denn mit diesen Begrifflichkeiten. Also vielen Dank dafür.
Und als Special Guest von uns hast du natürlich das letzte Wort.
Ja, ich danke euch für die Einladung. Ich nehme auch ganz viel mit. Also mal zuallererst, wieder mal das bewusste Wahrnehmen, wie gut es auch tut, wenn man über diese Dinge spricht mit Gleichgesinnten. Also das ist in Wahrheit, nehme ich mir jetzt ganz viel Kraft wieder mit.
Das freut uns.
Das freut uns wirklich sehr.
Das ist echt schön.
Wunderbar. Und ich nehme mir auch mit, Abena, dass ich dir viel öfter noch Komplimente machen soll.
Yes, ja, please. Das ist auch ganz was Wichtiges, dass ich mir auch mitnehmen werde, nämlich generell, wie wichtig das ist, dass wir uns gegenseitig Komplimente machen, ja, und gegenseitig auch das sagen, was wir toll finden am Gegenüber.
Ja, wir sollten uns viel öfters feiern.
Genau.
Genau.
Das perfekte Schlusswort.
Ja.
Und jetzt lasst uns feiern gehen. Das war's für heute. Vielen Dank, liebe Abena.
Danke, liebe Agnes.
Wir freuen uns über Rückmeldungen. Falls ihr Fragen habt oder Wünsche, Anmerkungen, meldet euch gerne bei uns.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.